Wie schön, dass ich heute Christian bei mir habe. Und zwar ist es deswegen so schön, weil ich ja selber in der Gründung stecke. Und ach, wie praktisch, manchmal laufen einem Menschen über den Weg, die einen nicht nur begeistern, sondern auch unterstützen. Christian, Mensch, du verantwortest die Entrepreneurship und Tech Education an Europas führendem Startup- und Gründungszentrum, nämlich der Unternehmertum, wo jedes Jahr tausende Menschen im Entrepreneurship und Leadership ausgebildet werden. Du kommst selber aus dem Gründungs- und Innovationsumfeld und bist überzeugt, dass wir in Deutschland viel mehr Menschen brauchen, die unternehmerisch denken und handeln und die Herausforderungen zu meistern, vor denen wir alle stehen. Ja, sehe ich auch so. Und das erfordert auch neue Wege in der Führung und vor allem in der Selbstführung und dahin zu gehen. Von daher, lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Brigitte. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt, also mehrere Vorgespräche im Sinne von, was mich eigentlich so interessiert. Aber wenn wir nochmal auf das Thema Leadership gehen, wo wir uns darüber unterhalten haben, schreibt ihr oder schreibst du in dem, was du mir geschickt hast vorher, dass ihr Fluktuationen und Abwesenheiten ohne finanzielle Einbußen kompensieren konntet. Wie habt ihr das konkret gemacht und was macht ihr eigentlich anders als andere Organisationen, die auch an diesem Thema oft scheitern?
Ich weiß gar nicht, ob wir so viel anders machen, vielleicht zum Kontext, also jetzt in der konkreten Situation, das bezogen auf meine Abteilung. Wir sind 32 Personen, sehr diverses Team, viele Teilzeitmodelle auch. Ich glaube, Frauenanteil in dem Bereich sind nicht sehr divers, von über 90% bei uns in der Abteilung. Wir sind sehr breit aufgestellt in den Erlösquellen, wie wir unsere Umsätze machen. Wir haben ein breites Portfolio an Ausbildungsaktivitäten. Wir bilden Studierende aus, als auch Forschende von der Universität. Aber unterstützen auch europäische Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, andere Gründungszentren und Führungskräfte in etablierten Organisationen. Das ist, glaube ich, so dieser Mix, den wir hatten. Und letztes Jahr hatten wir tatsächlich, ich glaube, 19 Veränderungen. Mehrere Elternzeiten, Personen, die uns leider verlassen haben, aber auch Personen, die neu dazugekommen sind. Und das Modell, wie wir arbeiten, ist, wir arbeiten rollenbasiert zusammen. Mhm. Das heißt, bei uns hat jede Person im Team verschiedene Rollen und Schwerpunkte inne, die einerseits basieren auf den Stärken, andererseits basieren auf den eigenen Bedürfnissen der Person, was die Person sehr gut kann. Und wir versuchen in solchen Veränderungssituationen zu schauen, welche Chancen ergeben sich auch für Personen im Team, andere Rollen, andere Aufgaben zu übernehmen. Und so haben wir das geschafft, einfach, oder dieses Modell hat es uns erlaubt, sehr schnell, sehr effektiv den Gegebenheiten anzupassen. So, das kann einerseits Personalwechsel sein, das können wirtschaftliche Situationen sein. Also ganz stark diese rollenbasierte Arbeit und eine sehr, sehr transparente Arbeitskultur, die wir haben. Sachen, die gut laufen, wir teilen Sachen, die nicht gut laufen, in regelmäßigen Meetings. Wir haben auch für die gesamte Abteilung den regelmäßigen Austausch zu, in welche Richtung wollen wir denn gehen. Dass auch jede Person im Team selber entscheidungsfähig ist zu sagen, wo setze ich jetzt Prioritäten. Es gibt natürlich auch immer diese Adaptationsmöglichkeit oder diese Fähigkeit, sich schnell anzupassen und sich den Veränderungen anzupassen. Und so haben wir das geschafft. Und ich glaube, das ist Teil von dem, wieso das jetzt die letzten Jahre, in denen es wirtschaftlich herausfordernd war, funktioniert hat.
Ja, und wenn du von Rollen sprichst, klär uns doch mal auf, welche Rollen es da typischerweise gibt oder was du vor allem unter Rollen verstehst.
Sehr gerne. Wir haben, ich mache es an einem Beispiel fest. Ich habe eine Führungskraft bei mir im Team, die jetzt so in diesem klassischen Denken ist die Teamleiterin, von dem wie wir das leben, verantwortet die mehrere Programme in Richtung Führungskräften, europäischen Ausbildungsprogramme, die wir haben. Gleichzeitig hat sie aber auch die Rolle, also die ist, wie formuliere ich das auf eine sehr, also im positivsten Sinne, ist die kompletter Nerd in Bezug auf Ausbildung, neue Ausbildungsmethoden, was neue Lernmethoden, die es gibt, beschäftigt sich wahnsinnig viel mit modernen Arbeitsweisen, Modellen. So, das ist, damit ist sie prädestiniert, auch dieses Thema einheitliche Ausbildungsstandards, Ausbildungsqualität bei uns reinzubringen. So, deswegen hat die bei uns auch so eine Querschnittsrolle in die Abteilung rein, Educational Design zu organisieren und dafür zu sorgen, dass alle Personen, die bei uns Education machen und auch an der Weiterentwicklung der Education interessiert sind, dort mit ihr zusammenarbeiten und einfach für uns in der Abteilung da, weiß ich nicht, Programme konzipiert, Inhalte, Standards, Kriterien, die wir haben, konzipiert. So, und andererseits hat die eine Rolle als disziplinarische Führungskraft, wo sie Verantwortung für 7, 8 Personen hat, weil ihr das Thema Entwicklung von Menschen total wichtig ist und die Verantwortung da auch zu übernehmen. Und das ist für mich so ein Beispiel für, wie leben wir da diese Rollen und wie haben wir damit auch eine Möglichkeit, dass Personen sich über, ehrlicherweise einfach im Stellenprofil hinaus einbringen, Verantwortung übernehmen und nicht nur in so einer Karriereleiter nach oben denken, sondern auch nach links und rechts Entwicklungsmöglichkeiten sehen, indem sie einfach neue Rollen auch für sich annehmen und sich da rein.
Und diese Rollen, habe ich verstanden, sind stärkenbasiert tatsächlich. Also, der eine ist Teamleiter, ist eine ganz klare Rolle, aber die Rolle eben als so Ausbildungsnerd, wie du so schön gesagt hast, ist ja etwas, was mich wirklich interessiert und wo ich gerne in Deep Dive gehen möchte. Das heißt, da verstehe ich es richtig, dass ihr quasi eure Basic-Rollen habt, wie sie eben zugeschrieben sind und dann aber jeder so die Möglichkeit, stärkenbasiert in Themenfelder reinzugehen und die zu bespielen, die nicht nur Spaß machen, sondern wo eben auch die Stärken da sind?
Ja, und ich glaube, es ist eine Kombination aus Stärken und was ist mir wichtig, also so individuelle Werte. Bei den Stärken, da arbeiten wir mit so einem Stärken- oder Talenttest, den jede Person, die bei uns neu anfängt, macht.
Welcher ist das denn?
Wir arbeiten mit dem Gallup Strength Finder.
Mit dem Strength Finder, dachte ich mir schon.
Und einfach, um auch ein Verständnis zu haben, also A, für die Personen selbst, weiß ich nicht, es kommen auch neue Kolleginnen und Kollegen zu uns, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel Berührung hatten, dass die einfach auch mal wie so ein Alphabet haben oder wie ein Kommunikationsmittel, um zu benennen, was kann ich gut, was ist mir, was sind meine Talente. Aber auch in Konstellationen, also wir arbeiten in ganz vielen unterschiedlichen Teamkonstellationen, also themenbezogen nach den Prioritäten, die wir in der Abteilung haben. Also wir haben einerseits so die Aktivitäten, die wir nach außen in der Ausbildung machen und natürlich auch so die Weiterentwicklung der Abteilung und strategischen, langfristigen Aufbauthemen, die wir treiben. Und da kommen dann Personen aus unterschiedlichen Programmformaten mit unterschiedlichen Stärken rein. Und was, glaube ich, auch ein Thema ist, ist so dieses, was ist den Leuten wichtig? Also man merkt ja immer, wir haben beispielsweise bei uns eine Kollegin im Team, die hat von sich aus im Recruiting immer geschaut, wo stehen wir da gerade, welche Profile sind gerade ausgeschrieben, der was wichtig da informiert zu sein, die ist immer auf mich zugekommen, auf eine andere Kollegin, bei der das Thema lag. So, und da hat man gemerkt, da ist irgendwie, die braucht es in irgendeiner Art und Weise oder der ist es wichtig, dass wir da gut aufgestellt sind und dahinter sind. Und haben wir letztes Jahr angefangen und gesagt, hey, ist das was, was du dir auch vorstellen kannst, tatsächlich auch mal in eine treibende Rolle dort zu gehen. Und dann hat die im vergangenen Jahr für uns angefangen, alles, was wir an Thema Recruiting und Onboarding in so einem People and Culture-Thema bei uns in der Abteilung haben, zu übernehmen und zu treiben und sich da zu entfalten. Und das ist, glaube ich, so, da ist dann dazugekommen zu, die sehr talentiert im Organisieren, Überblick haben, Projekte vorantreiben, zu diesem, hey, mir ist es einfach wichtig, dass wir eine tolle Teamkultur haben und welche Personen wir uns da reinholen. Und das hat man eben gesehen durch, ja, die hat sich da einmal Die hat da immer nachgefragt. Oder die war bei Treffen, wo es um Recruitings ging, immer dabei. Oder die wollte bei, weiß ich nicht, Kennenlernen von potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen immer dabei sein. Und sich dieses zu beobachten und zu sehen, wo sind da Möglichkeiten und wo sind auch die Neigungen der Personen, wo gehen die von alleine hin, ist total wichtig. Und Kontext Leadership, glaube ich, auch eine wichtige Leadership-Aufgabe, so diese Beobachtung zu haben und zu schauen, hey, wo kann ich den Personen jetzt außerhalb eben von diesem vertikalen Denken von Weiterentwicklung Möglichkeiten geben, wirksam zu sein mit dem, was wichtig ist oder was sie antreibt.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Da stellt sich für mich eine Vermutung auf und mit der Bitte mal drüber zu schauen, ob das so stimmt. Jetzt leitest du diesen Bereich ja. Das heißt, du hast die Verantwortung für diese 32 Mitarbeiter. Tenden.
Ja.
Macht es, also könnte man sagen, oder mein Bild davon ist zu sagen, man trifft sich einmal im Monat und guckt immer vor allem, was sind die Stärken und was ist mir wichtig als Mitarbeiter. Den StrengthsFinder kann ich auch immer mal wieder machen, um immer mal wieder zu gucken, was verändert sich denn da. Ist nämlich auch sehr spannend, wie ich finde. Und was bleibt gleich? Ja. Und dann zu sagen, neben deiner Rolle, die du hast, okay, das ist dir wichtig, da hast du deine Stärken, das interessiert dich. Klar, mach doch das.
Ja.
Ja. Okay, Punkt. Ja, reicht schon.
Vielleicht, wie machen wir das konkret? Wir kamen aus einer Welt, wo wir so, ich glaube, sehr klassisch am Anfang des Jahres Zielvereinbarungsgespräch hatten. Dann hat man da so ein Dokument befüllt, dann hat man es abgelegt und am Ende des Jahres hat man das Dokument ausgegraben und hat gemerkt, oh, vieles nicht erreicht. Aber viele Sachen sind auch obsolet gewesen, weil waren nicht passend formuliert oder es hat sich einfach im Laufe des Jahres die Welt gedreht und die Sache war gar nicht mehr wichtig oder es kam wie vorhin beschrieben, ad hoc irgendwas rein oder Personen haben das Team verlassen, es hat sich was geändert. So, und dann haben wir gemerkt, hey, das ist eigentlich kein gutes Mittel, um zu arbeiten. Wir haben im vorletzten Jahr die Veränderung gemacht, dass wir Entwicklungspläne gemacht haben. Das heißt, einerseits formulieren die Personen bei uns im Team in Abhängigkeit von wo wollen wir insgesamt hingehen, Ziele, eigene Output-Ziele, also was will ich als Ergebnis bewirken und auch in welchem Zeitraum, also um auch so ein bisschen die Prioritäten für mich zu formulieren. Also ist das jetzt für mich ein Fokus im kommenden Quartal oder ist das ein Fokus, was ich jetzt mal nach hinten schiebe und jetzt mal sage, hier, das ist dann vielleicht eine gute Reihe, schaue ich das nochmal an. Und gleichzeitig einen Entwicklungsplan, also welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten, vielleicht auch welche Werte, Haltung will ich bei mir entwickeln. Wir orientieren uns da an den Inner Development Goals. Das ist so ein Modell, kennst du sicherlich, was entwickelt wurde in Anlehnung an die Sustainable Development Goals, dass man sagt, hier ist Sustainable Development Goals total wichtig und wie können wir das erreichen? Und die Annahme von der Person, die das entwickelt war, ja, aber wir brauchen ja auch die Menschen, die eine gewisse Haltung, Einstellung, Kompetenzen, Fähigkeiten haben, um es zu haben. Und deswegen haben wir dieses Inner Development Goal entwickelt, wo es darum geht, verschiedene Werte, Haltungen, Fähigkeiten eben zu entwickeln. Und so machen wir die Entwicklungspläne und wir checken da tatsächlich jeden Monat, das ist eine halbe Stunde einfach nur Termin ein auf diese Pläne und sagen, hey, wo kann ich jetzt on the job was lernen? Welche Person müsste ich eigentlich fragen, um Ich weiß nicht, konkretes Beispiel. Bei uns ist jetzt ganz viel das Thema KI-Kompetenz. Wo kann ich was lernen von Kolleginnen und Kollegen auch in der gesamten Organisation, die da schon einfach super viel machen? Oder welche Weiterbildung kann ich machen? Oder auf welche Veranstaltung kann ich gehen? Und da schauen wir tatsächlich jeden Monat drauf. Und damit ist so ein Stück weit auch jetzt A, mehr Nachhalten drinnen und auch Accountability für die Mitarbeitenden, Zeit zu investieren in die eigene Weiterentwicklung. Und gleichzeitig aber auch für uns so dieses Thema Entwicklung, Ziele, eine Sache, mit der man kontinuierlich arbeitet und nicht, die man einmal macht, dann ist es abgehakt und dann habe ich es irgendwie im Jahr wieder auf Vorlage. Mhm. Das sind so Maßnahmen, die wir etabliert haben. Und natürlich läuft da auch nicht alles rund. Also wir lernen da auch, manche Sachen funktionieren da gut und manche Sachen, weiß ich nicht, erfordern halt dann mehr Aufmerksamkeit oder Justierung.
Und das ist es ja immer. Deswegen komme ich jetzt mal wieder als berühmt-berüchtigter Advocatus Diaboli rein. Ja. Und zwar zu drei Themen. Das erste Thema ist, was war eigentlich euer Schmerzpunkt? Das ist noch nicht so ganz der Advocatus Diaboli, aber was war der Schmerzpunkt? Weil du gesagt hast, vor anderthalb Jahren haben wir das verändert, was ich ganz wichtig fand. Jetzt aber der Advocatus. Wenn jetzt die Mitarbeitenden quasi nicht nur nach der Rolle gehen, sondern auch nach Purpose und Werten und was ist mir wichtig, welche Stärken und ich mache dann noch mehr. Wie ist das denn mit dem Argument, ja, habe ich eigentlich keine Zeit dafür? Thema Zeit kommt ja immer wieder. Und Thema mentale Gesundheit. Also weil ich ja so viel mache, falle ich in einen Burnout vielleicht. Ja? Oder ist es zu viel und ich schaffe wieder andere Sachen nicht? Und wie ist das mit dem, ich schaffe ganz viele Fragen, aber du schaffst es. Und wie ist das mit, das, ich mache jetzt da andere Sachen, die mir vielleicht wichtig sind und die meine Stärken haben, aber gar nicht unbedingt meiner Rolle entsprechen, für die ich auch eingestellt bin. Also da müssen wir natürlich, ne, ist wahrscheinlich deine Aufgabe auch zu gucken, wie kriegst du das gematcht?
Genau, und das hat mehrere Dimensionen, weil, also ich glaube, in der idealtypischen Welt und auf einer grünen Wiese kannst du ja sagen, das ist ein Organisationsmodell, was in der gesamten Organisation ist. So, das ist aber... das ist ja ein so, Organisationsmodell, ist eine lebende Struktur, die sich weiterentwickelt. Und wir haben bei uns im Unternehmen glücklicherweise die Möglichkeit, da auch verschiedene Schwerpunkte zu setzen, je nachdem, wie auch die Modelle sind. Also wir machen jetzt Education, wir haben in der Unternehmertum auch eine Innovationsberatung. Die brauchen ein ganz anderes Organisationsmodell oder für die funktioniert ein anderes Organisationsmodell vielleicht besser als für uns, die wir 14 verschiedene Programme und Angebote koordinieren mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern und Zielgruppen. So, und deine Frage war, also waren jetzt mehrere Fragen.
Ganz viele waren es. Also erstmal, was war der Schmerzpunkt?
Genau. Ich glaube, ich würde sagen, vielleicht nicht der Schmerzpunkt, sondern der Anlass, wo sich diese Chance, das Thema anzugehen, ergeben hat, war, dass wir vor 6 Jahren einen Rebranding-Prozess hatten. Und ich durfte in diesem Rebranding-Prozess damals der zentral von der Gesamtorganisation aufgesetzt wurde, sagen, da ging es darum, wir hatten in der Abteilung 7 autonome Teams bei uns. Und da haben die Personen, also es waren auch circa 30 Personen, haben sich viele gar nicht gekannt in den Teams. Und es gab ganz, ganz viele Rollen, die mehrfach vorhanden waren. Also wir hatten, 7 Personen, die so halb Marketing gemacht haben und da ganz viele Doppelungen. Und viele von den Personen, die entweder keine richtige Erfahrung hatten oder nicht so viel Zeit dafür oder die es richtig gut machen konnten, aber nur sehr begrenzt drin wirksam sein konnten. Oder Personen, die es einfach machen mussten, weil wir müssen es halt irgendwie machen in unserem, 2-3-Personen-Team. Und wir haben dieses Rebranding als Anlass genutzt, zu sagen, so, jetzt lasst uns mal nicht nur irgendwelche Logos in einer anderen Farbe machen und eine andere Schriftart aufsetzen, sondern wirklich nochmal fragen, was ist unsere Identität, was macht uns aus und können wir von dem, was wir da entwickeln, auch als irgendwie so Purpose, Zielbild, Richtung, die wir für 30 Leute statt 7x3-4 Leute formulieren, was ableiten, wie wir uns auch besser organisieren können. Und das war im Grunde genommen der Anlass für diesen Prozess zu sagen, also ich habe damals eine Umfrage gemacht und gesagt, du, wieso bist denn du eigentlich hier? Was bringt dich jeden Tag hierher? Und daraus kam jetzt bei uns in der Education sehr stark raus, so dieses, hey, mir ist es einfach wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten und die Entwicklung von Menschen zu begleiten. Und das war total schön damals zu sehen, weil ich glaube, das war nichts, was wir damals auch im Recruitings oder sowas gezielt adressiert haben, aber wo wir gemerkt haben, hey, die Sache, die wir implizit haben in der Art, konnten wir damit mal explizit machen und haben tatsächlich damit auch unseren Purpose formuliert als Abteilung, das auch im co-kreativen Prozess. Also da haben wir Schleifen gedreht und jeder im Team, dem das wichtig war, konnte sich da engagieren und weiß ich nicht, wir sind dadurch x Iterationen in dieser Formulierung von dem Purpose gegangen, wo damit natürlich auch die Buy-in von allen Leuten in der Abteilung viel, viel höher war, als wenn sich irgendjemand jetzt mit einer Agentur was formuliert und sagt, so, das ist jetzt unser Purpose. So, und wir hatten das Riesenglück, ehrlicherweise, dass die Personen bei uns in der Abteilung schon wegen diesem Grund da waren, Menschen zu entwickeln, Potenziale zu entfalten. Das hätte auch komplett schief gehen können, wenn man dann merkt, boah, so, das sind Leute, die sind wegen einer ganz anderen Sache. So, natürlich gibt es in so einer Abteilung auch Personen, die viel, viel mehr Motivation, aus so einer intrinsischen Motivation, aus dem Purpose ziehen. Und es gibt andere, die sagen, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern ich ziehe, weiß nicht, Motivation aus tollen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann oder auch aus diesen Aufgaben, die ich habe. Und ich will einfach nur diese Aufgaben machen. Deswegen, also da gibt es, glaube ich, auch eine Bandbreite. So, und das war der Anlass, wieso wir das formuliert haben und jetzt vielleicht, was sind da die Herausforderungen oder wie halten wir das? Also die große Gefahr bei intrinsisch motivierten Personen ist genau das, was du gesagt hast mit dem Burnout. Also wenn dann auf einmal so viel Selbstidentifikation auch mit der Arbeit und mit der Rolle, die man hat, passiert, also kenne ich von mir selber, haben wir gesagt, welche Grenzen müssen wir uns setzen und welche Kontrollen und Selbstkontrollmechanismen müssen wir etablieren, dass die Personen bei uns für ein gesundes Maß haben an, was investieren sie. Und wir haben da verschiedene Mechanismen etabliert, um so ein Stück weit einen Gesundheitszustand zu haben. Während der Corona-Phase hatten, wo dann alles remote war und wo man tatsächlich auch nicht mehr so gut im Austausch sein konnte, mit den Personen auch zu sehen, wie geht's denen, haben wir zwei Sachen angefangen. Wir haben einerseits angefangen, transparent zu machen im Team, wo liegen wir bei Überstunden. Also wir haben so einen Korridor von plus minus 20 Überstunden, wo wir sagen, hey, das ist gesund und bei uns gibt es Phasen, da ist einfach mehr zu tun, jetzt beispielsweise beim Semesterstart. Aber es gibt auch Phasen, die dafür da sind, hier wieder in ein gesundes Maß zu kommen. Und das haben wir einfach in der gesamten Abteilung transparent gemacht. Also nicht pro Person, aber ich habe mir die Infos rausgezogen und gesagt, hey, wir stehen da aktuell ganz gut da. Es gibt aber 5 Fälle bei Personen, die müssen da drauf schauen. Das sind auch Themen, die wir in die One-on-Ones mitgenommen haben. Also wir haben jede Woche oder alle 2 Wochen, je nach Arbeitsmodell, schon Fixes mit den Personen bei uns im Team, wo wir das auch aktiv ansprechen und sagen, hey, was ist denn da gerade los und hast du es im Griff? Hast du auch Phasen, wo du die Stunden wieder abbauen kannst oder wo es jetzt immer irgendwie aus? Und das Zweite war, dass wir einen Pulse-Check eingeführt haben bei uns in der Abteilung, wo wir ganz viele Kriterien abfragen in Richtung, wie gut komme ich mit meiner Arbeitslast zurecht? Wie gut komme ich mit meinen Aufgaben zurecht? Wie wertgeschätzt fühle ich mich im Team gerade? Wie groß ist mein Vertrauen im Team gerade? Das sind, ich glaube, 5, 6 Fragen, die wir da haben, die wir alle 2 Wochen abfragen.
Anonym oder?
Anonym abfragen. Aber auch direkt das Ergebnis in unserem wöchentlichen Meeting zeigen, wo man dann sieht, so in Echtzeit, ah ja, da sind wir da, da sind wir da, da sind wir da. Und wir für uns Führungskräfte in der Abteilung haben so dieses, alle Werte, die über 7 sind, sind okay. Sobald es unter 7 geht, müssen wir übergreifend aktiv werden. Und den Mitarbeitenden gibt es aber auch so die Möglichkeit, eben in den One-on-Ones zu sagen, hey, ich habe das hier bewertet. Für mich ist das jetzt transparent geworden durch diese Kriterien, die wir haben. Ich komme gerade mit meinen Aufgaben nicht zurecht. Lass uns da bitte mal drüber sprechen. Beziehungsweise wir Führungskräfte können das auch nutzen oder nutzen das auch in den One-on-Ones, um bei den Personen, die wir führen, nachzufragen, du, wo stehst du da gerade in diesen Dimensionen? Geht es dir da gut? Geht es dir nicht gut? Wenn nicht, was müssen wir.
Mhm. Okay.
Ja. Und das sind so die Mechanismen, die wir da haben. Und ich glaube, dann das Dritte, was wir haben, ist, wir arbeiten mit Objectives und Key Results, mit OKRs, die wir uns alle 4 Monate setzen, nicht quartalsweise, wo wir auch drauf schauen, hey, was nehmen wir uns denn vor? Und ich glaube, eben bei diesem Team an sehr intrinsisch motivierten Personen ist eigentlich immer die Herausforderung zu üben, zu was sagen wir aktiv nein. Mhm. Wir nehmen uns chronisch immer zu viel Sachen vor, was wir nicht alles machen wollen, was wir alles aufbauen wollen und was wir alles verändern wollen, welche coolen Ideen wir umsetzen wollen. Und da ist es für uns tatsächlich so ein Ressourcensteuerungsmechanismus mehr. Also nicht zu sagen, hey, könnten wir denn irgendwie nur Sachen machen? Ich glaube, das ist bei uns im Team, gibt es ganz viele Ideen, sondern eher so dieses, auf was fokussieren wir uns denn jetzt? Und auch mit dem Tagesgeschäft, was wir machen müssen, was geht denn da einher? So, und da gibt es auch Phasen, da kommt raus, hey, das Tagesgeschäft im nächsten Tertial wird unsere ganze Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben keine Luft, irgendwas zu machen. Dann lasst uns auch bitte nichts vornehmen, was darüber hinausgeht.
Mhm.
Und das sind so, ich würde sagen, so die 3 Hauptmechanismen, die sich über die Zeit rauskristallisiert haben, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir gegensteuern. Weil wir schon Fälle hatten, wo eben tatsächlich Personen einfach in die Überlastung gekommen sind.
Klar, auch ne, wenn ich intrinsisch motiviert, das war ja die Frage, auch gerade wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann bin ich ja so begeistert. Ich meine, das kenne ich natürlich zu 1000%, ja, wenn ich so begeistert und als multivalente Person, die halt einfach doch gerne viel macht und das auch gut hinkriegt, merke ich natürlich auch immer, naja, irgendwann ist der Zeitpunkt, da macht der Körper nicht mehr so ganz mit, ja, ganz banal. Und das vorher zu checken, das finde ich total gut, dass ihr das wirklich auch sehr, sehr eng macht.
Ja.
Eine Frage, die sich bei mir noch aufgepoppt hat, ist, dass wir haben ja immer eine Unternehmenskultur letzten Endes. Jetzt habe ich gerade rausgehört, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber ich habe gerade rausgehört, ja, natürlich Unternehmenskultur sowieso, aber eigentlich brauchen wir eine Abteilungskultur, die eben bedeutet, wir bei uns in der Abteilung oder wir bei uns im Bereich arbeiten mit dem ko-kreativen Prozess und schauen einfach, wie wollen wir eben rollenbasiert und Stärke- und Wertebasiert sein. Und das ist unsere Bereichsabteilungskultur, was aber nicht heißt, das muss eine Unternehmenskultur sein. Also die Frage, die dahinter steckt, ist, macht es aus deiner Sicht Sinn zu sagen, na klar, wir eine Unternehmenskultur, weil wir kommen ja jetzt an der Stelle zu Unternehmertum mit einer gewissen Kultur. Aber im Grunde komme ich ja in diese Abteilung oder in diesen Bereich rein, die nochmal so eine Subkultur vielleicht hat und die definiert ist von dir, von euch.
Ja.
Okay.
Genau, und ich glaube, also definiert von allen Menschen, die da sind, also ich glaube, ich bin sehr überzeugt, dass Kultur entsteht, ob man will oder nicht. Und man kann versuchen, aktiv das zu unterstützen und zu steuern und gewisse Sachen rauszuarbeiten oder Verhaltensweisen, die es gibt, werden Kultur definieren. Und ich glaube auch, Kulturen definieren sich ganz stark über was lebe ich vor und was sind aber auch die, jetzt in schwarz-weiß gesprochen, die schlechtesten Verhaltensweisen, die ich toleriere. Das werden alles kulturbringende Maßnahmen sein. So, was ich gemeint habe vorhin ist, wir haben einfach aufgrund der Themenschwerpunkte, die wir in der gesamten Organisation haben, also es geht ja von Startup-Teams begleiten, Innovationsberatung, Familienunternehmen begleiten, eine Werkstatt, die wir haben, in der man Dinge bauen kann, zu Education. Und wir bei der Education sind ganz andere Typen von Personen als beispielsweise in der Werkstatt. Deswegen glaube ich, entstehen automatisch unterschiedliche Kulturen, weil also Familienabteilung, also der Job der Personen ist es, anderen zu vermitteln, wie man Kulturen beispielsweise gestaltet und Führungsprinzipien. Deswegen beschäftigen die sich natürlich super viel damit. In anderen Abteilungen ist das vielleicht weniger ausgeprägt, weil die Person das nicht mitbringt oder die Notwendigkeit in der Form nicht da ist. Deswegen, glaube ich, entstehen automatisch unterschiedliche Kulturen oder ist ein unterschiedlicher Fokus auf die Themen. Ich glaube, also jetzt bei uns konkret ist das Schöne, wir haben die Möglichkeit, diese Sachen zu entwickeln und bringen die Sachen dann aber auch immer wieder zusammen, um voneinander zu lernen. Also es gibt schon Austausch. Wir haben Austausch mit der Werkstatt bei uns und zu sagen, hey, wie macht ihr diese? Und wie organisiert ihr euch? Oder was sind bei euch so Rituale, die ihr im Team habt, um euch besser kennenzulernen, um den Teamzusammenhalt zu stärken? Da ist schon eine Kultur des Lernens voneinander.
Ja. Und das ist ja das Spannende und das Gute. Und das ist jetzt für mich gerade nochmal so ein schöner Aha-Effekt zu sehen. Okay, eine Unternehmenskultur, natürlich kann ich sie gestalten, aber eigentlich gestalte sie sich auch selbst im Rahmen der Mitarbeitenden, auch hier wieder der Stärken der Werte und der Führung. Und es ist aber eben total gut, eine Subkultur zu haben, und zwar immer bereichsbezogen, weil Menschen aus dem Marketing auch wieder anders ticken als Menschen aus dem Entrepreneurship, anders aus der Werkstatt, anders als aus dem Learning Development. Und dann zu sagen, okay, was ist unsere Subkultur, die positiv auf eine Gesamtkultur oder sich vielleicht daraus erst dann gestaltet, auch so die Gesamtkultur. Und was du auch gesagt hast, was ich nochmal ganz spannend fand, ist so dieses, wie läuft es eigentlich bei euch? Ja, also lasst uns gemeinsam voneinander lernen, was wie auch hier wieder, wie ist denn eure Kultur und wie macht ihr das und was sind eure Schwerpunkte? Und das müssen nicht unsere sein. Und trotzdem sind wir eine Unternehmung mit einem Kernfokus, einem Kerngedanken. Ja.
Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, aber auch Kunst in der Führung, gewisse Leitplanken zu definieren, um sicherzustellen, dass trotzdem all diese unterschiedlichen Bereiche in eine Richtung gehen. Und ich finde es immer schwer zu sagen, so auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil das schränkt, glaube ich, schon wieder Freiräume ein, in denen Dinge entstehen könnten, sondern eher so dieses Bild von, hey, wir wollen mal in die Richtung gehen. Wir arbeiten mit einem Modell, das heißt Horizont. Also was ist unser Horizont, wo wir hinwollen? Ohne zu wissen, was ist jetzt das konkrete Zielbild und dass wir sagen, in 10 Jahren wollen wir genau dastehen, weil wir wissen, wie die Zukunft sich entwickelt. Mhm. Sagen wir eher, hey, was ist so irgendwie so dieses ein Stück weit Leitbild, was wir haben? Also wenn wir in Richtung Horizont schauen, was sehen wir da? Und was sind so Leitplanken, Themen, Prioritäten, die wir setzen müssen, um sicherzustellen, dass wir in die Richtung gehen? Und das hilft uns total, eine gute Waage zu halten zwischen, wir stellen sicher, in die gleiche Richtung zu gehen, aber jede Person kann sich trotzdem entfalten und ihre Stärken, ihre Erfahrungen einbringen und unterstützen zu sagen, ja, aber lass das doch mal so machen, oder lass das doch mal so machen. Haben wir schon berücksichtigt, dass wir es so machen können. Genau.
Da finde ich witzigerweise wieder den Transfer zur Kindererziehung ganz gut, ja, weil da hast du auch so einen gewissen Horizont, ja, du hast auch deine Werte, du hast deine Leitlinien und du gibst eben Rahmen auch vor, und zwar auch in Bezug auf jedes einzelne Kind selbst, ja, das eine ist so alt, das andere ist so alt, das nächste hat die Herausforderung, das nächste hat die Herausforderung, und die können zwar sich irgendwie austauschen und sagen, ja, wieso darf die das und ich nicht und so weiter, ja, und also da wirklich den innerhalb diesen Rahmen und dieser Leitplanken, den wir ja brauchen, denn, und das dürfen wir, finde ich, bei allem auch nicht vergessen, wir sind an der Wertschöpfungskette orientiert und an der Wertschätzungskette, sage ich immer so gern, weil die Wertschöpfungskette, der Ursprung des Unternehmens, wir müssen natürlich auch einen Wert schöpfen und wir müssen auch unternehmerisch und wirtschaftlich tätig sein, was eben auch bedeutet, ja, es braucht auch gewisse Planken an diesem Horizont entlang letztlich. Und es braucht auch einen gewissen Horizont, weil sonst bin ich ja auch verwechselbar. Und deswegen finde ich das immer ganz schön, weil ich finde, das passt einfach im Kleinen wie im Großen sehr, sehr gut zusammen.
Ja, voll. Nein, und das ist jetzt ein Modell, was für uns funktioniert. Das ist, glaube ich, immer so dieses Relativierende. Das hat sich auch aus dem Prozess und Gesprächen in der Abteilung heraus entwickelt. Und wir haben also ich habe das Riesenglück, dass ich hier wahnsinnig viele Leute haben, die viel, viel schlauer sind und die Sachen viel, viel besser können als ich und die genau solche Modelle dann reinbringen oder auch ein besseres Feingefühl haben mit, oh, ich glaube, wir verlassen gerade die Leitplanken, lass mal schauen, ob wir hier nicht gerade falsch abbiegen, Christian. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig oder für mich in meiner Führungsrolle ganz wichtig, wie schaffe ich es, diese Stimme zu hören und das zu berücksichtigen und alle Personen, die jetzt bei uns interessiert sind, dieser Horizontgestaltung beispielsweise oder an diesen Leitplanken, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, diese Rollen und Schwerpunkte. Da haben wir Personen bei uns, denen ist das super wichtig. Wir haben eine Kollegin, die macht, die vermittelt Futures Thinking. Das ist der ihre A, Expertise und B, auch Leidenschaft. Und die beschäftigt sich primär damit, wie kann man wünschenswerte Zukünfte gestalten und wie formuliert man die? So, und die hat uns maßgeblich bei der Formulierung von diesem Horizont, also wir haben überhaupt mal dieses Modell reingebracht und maßgeblich bei der Formulierung von diesem Horizont unterstützt. Also ich wäre da nicht drauf gekommen. Das finde ich total wichtig. Wie schafft man es auch, in dieser partizipativen Kultur dann auch Personen zu haben, die sagen, ey, ich glaube, wir müssten genau das noch machen oder das fehlt uns vielleicht oder da haben wir irgendwie eine Lücke, an der ich mich orientiere.
Das hat auch ganz viel mit psychologischer Sicherheit zu tun, ne? Auch zu sagen, Christian, pass mal auf, ich glaube, wir sind nicht mehr an unseren Leitplanken dran oder wir übergrenzen sie oder sowas, genau. Und das ist wieder auch hier wieder, ne? Der Kreis letztlich schließt sich an dem Ende, wenn du sagst, ich habe da unglaublich viele, und ich sage immer, ich liebe es, wenn Menschen mitdenken, viele mitdenkende und zum Teil schlauere Menschen in diesen einzelnen Positionen mit ihren Stärken, die mich eben auch darauf hinweisen, ja? Also nicht ich nur, weil ich die Rolle innehabe, bin irgendwie derjenige, der alles kann und weiß, sondern ich bin auch, und dann komme ich zu meiner letzten Frage tatsächlich, im Sinne der ko-kreativen Prozesse vielleicht dafür verantwortlich, den Raum zu geben, aber den Raum zu füllen, dafür seid ihr super, dafür seid ihr da auch, ja, und macht es mit eurer Leidenschaft. Und das finde ich immer ganz besonders schön, wenn das auch möglich ist. Ko-kreativer Prozess, für alle, die es noch nicht so kennen. Erstmal, was ist das aus deiner Sicht? Und vielleicht noch ganz kurz, wie habt ihr das Ganze eingeführt, durchlebt und warum ist das ein besseres Resultat als zum Beispiel Kooperation oder Kollaboration sogar auch?
Ja. Also sehr gute Frage. Ich muss selber überlegen. Ich glaube, ich komme aus meiner Prägung. Also ich bin selber Industriedesigner vom Hintergrund und habe von der Pike auf gelernt, wenn man Sachen gemeinsam entwickelt, dann wird das Ergebnis immer besser, als wie wenn eine Einzelperson was entwickelt und anderen sagt, so müssen wir jetzt alle das machen. Und deswegen habe ich hier, als ich die Rolle übernommen habe, auch sehr stark eine partizipative Führungskultur gelebt. Also ich habe mein Vorgänger dankenswerterweise damit schon angefangen. Dem ist auch wichtig, zu sagen, hey, wir haben hier verschiedene Themengebiete. Ich brauche Perspektiven als Unterstützung. Ich kann das nicht alles selber leisten. Und ich habe auch nicht auf alles die Antworten. Und ich habe es dann insofern versucht, weiterzutreiben, dass ich tatsächlich die Führungskräfte bei mir in der Abteilung, mit denen so einen Führungskreis hatte, in denen wir ganz viele so Ad-hoc- und Sortierungsthemen, die in der Organisation aufkommen, besprochen haben, aber auch die langfristigen Themen und Perspektiven. Und da war für mich ganz wichtig, weil du auch gesagt hast, so diese Räume zu schaffen, mit denen habe ich so ein enges Vertrauensverhältnis, dass die mich auch darauf hingewiesen haben und gesagt haben, Christian, wir müssen den Raum jetzt hier mal schaffen. Also ein konkretes Beispiel: Wir haben letztes Jahr uns ganz intensiv mit dem Thema KI in der Ausbildung beschäftigt. Und wie kann uns das operativ eine Ausbildung unterstützen und wie können wir damit mehr Menschen erreichen? Aber wie kannst du uns auch qualitativ unterstützen? Also wie können wir, weiß nicht, digitale Coaches entwickeln, die Menschen bei uns begleiten? So, das war ein Thema, das hat eine Kollegin von mir auf die Agenda gebracht und die hat gesagt, Christian, wir müssen das unbedingt, wir brauchen den Raum dafür. Das war was, das hatte ich nicht so am Schirm in der Form und nicht in der Dringlichkeit, wie sie das hatte. Habe aber verstanden, es ist wichtig und dann haben wir einfach die Sachen umgeschiftet und gesagt, okay, dann lass mal ein paar Sachen wegmachen und das Thema jetzt stärker fokussieren, obwohl ich es vielleicht am Anfang des Jahres gar nicht in der Form gesehen hätte. Und das ist, glaube ich, also deine Frage, weil kreativ und Partizipation. Ich glaube, wenn man das Angebot macht, du kannst dich einbringen und die Vorschläge, die du machst, werden auch übernommen und so gemacht. Und wir probieren es einfach mal aus und wir sehen, was da rauskommt. Und wenn es nicht funktioniert, nehmen wir einen anderen Weg. Glaube ich, schafft ein enges Vertrauen zwischen den Mitarbeitern. Und es ist, ich würde schon sagen, wir haben auch Situationen, wo Werkstudent oder einen Werkstudentenvorschlag macht, wo du sagst, okay, lass uns das mal ausprobieren, lass mal damit gehen. Die Person sieht gerade vielleicht Sachen, die wir nicht sehen, weil wir blinde Flecken haben in der Situation. Oder die Person ist einfach viel näher an den Themen, an den Zielgruppen, an den Herausforderungen dran als wir. Lasst uns das reinnehmen in unseren dann Priorisierungsprozess, den wir haben, um das zu explorieren und zu schauen, ist da eine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Und wieso machen wir das so? Das ist das, was ich eigentlich gesagt habe, weil ich überzeugt bin, dass die Identifikation mit den Themen und durch dieses Mitwirken an der Weiterentwicklung der gesamten Organisation bei den Themen auch, da alle eine Rolle spielen können, zum einen bei den Kolleginnen und Kollegen ein viel stärkeres Gefühl von, ich kann was bewirken, ich kann mitgestalten, meine Expertise, meine Perspektive wird gesehen und gehört, entsteht und tatsächlich aber auch Arbeitsstrukturen entstehen, wo ich als Führungskraft gar nicht drinnen sein muss, sondern ich weiß, da wird das Thema getrieben. Und das ist, glaube ich, dann so dieses, okay, wie lerne ich als Führungskraft das auszuhalten, dass ich jetzt bei Sachen raus bin und Entscheidungen getroffen werden, wo ich vielleicht nicht überzeugt bin, aber ich sage, ich weiß es auch nicht besser und ihr seid jetzt drin und eben auch das Thema. Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieses partizipative, ko-kreative, was aus meiner Sicht total wichtig ist, das zu fördern, um auch diese Anpassungsfähigkeit, das war ja das Eingangsthema, wie sind wir, oder was ist, glaube ich, so ein Kernthema ist, wie bleiben Organisationen anpassungsfähig in den Zeiten, die wir haben, die von wahnsinnig viel Unsicherheit in Wechsel von Paradigmen, wie arbeiten wir zusammen, was bedeutet Vertrauen, was ist Vertrauen wert in Sachen, wie wir, weiß ich nicht, wie wir bisher gearbeitet haben, wie wir bisher gewirkt haben. Und da einfach diese Möglichkeit zu haben, dass alle Personen sagen, ich will mich einbringen, ich kann mich einbringen, ich weiß, ich werde gehört, mir wird Vertrauen geschenkt. So, deswegen schenke ich auch, weiß ich nicht, meiner Führungskraft Vertrauen, wenn es jetzt heißt, so, wir müssen jetzt kompensieren hier oder wir müssen nicht hier einsprechen, wir müssen irgendeine Sache, die mir vielleicht wichtig ist, gerade pausieren oder einstellen.
Und das finde ich total bereichernd für auch viele Unternehmen, die auch viel an Struktur noch arbeiten, weil was mir auch währenddessen jetzt gerade noch gekommen ist, eigentlich nimmt ihr ja auch ganz viel, logischerweise, aus dem Startup-Gedanken raus, zu sagen, komm, lass es uns ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht, dann machen wir es Neues. Bevor wir gesprochen haben, haben wir ja gerade auch noch mal über das Startup gesprochen, so dieses Thema. Es ist halt nicht das erste Thema, was ich starte. Das ist iterativ und das wirklich coole Ergebnis ist dann später. Und ich mache auch gerne eben das Beispiel, egal ob Steve Jobs ist mit dem iPhone letztlich. Es war auch nicht das perfekte iPhone, wo wir gestartet sind und was wir heute haben, ja, sondern wir starten halt mal damit und gucken es uns an, wie es wirkt. Und dann gehen wir weiter. Und das, diese Freiheit aber eben auch zu haben, und das ist ein zweiter Punkt, den ich auch wirklich immer noch mal wieder ins Tablett bringe, ist die psychologische Sicherheit. Ja, und vielleicht ist es schon ein abgenudeltes Wort, aber im Grunde geht es ja darum, kann ich als Mitarbeiter, Führungskraft, was auch immer, kann ich die Dinge einbringen, kann ich sagen, kann ich meine Selbstwirksamkeit hier auch testen, ohne dass mir irgendwas passiert. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch fein. Ja. Und das halte ich für eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, damit diese Systeme wie Co-Kreation, wie Partizipation, wie eben auch Subkultur, wie Neues generieren, auch neue Ideen generieren, überhaupt möglich sind und überhaupt zu partizipieren, ja, dass ich eben nicht nur Mitarbeitende bin oder mittleres Management, sondern dass ich eben auch die Chance habe, wirklich das Unternehmen weiterzutreiben, wenn ich das denn möchte. Und damit eine Selbstwirksamkeit spüre, die mir ja auch wieder den Impuls gibt, weiterzumachen. Und wieder, ne, das ist ja auch hier, ist es wieder ein Kreislauf.
Ja, ja.
So, genau.
Ja, total guter Aspekt. Und ich glaube auch mit der psychologischen Sicherheit, weil du gesagt hast, so ein abgenudeltes Wort. Bei uns ist es, ich glaube, so dieser Aspekt, wie sehr kann ich sein und eine authentische Form von mir, auch im Kontext meiner Kolleginnen und Kollegen. Und das bedeutet auch, Dinge anzusprechen, die gerade nicht laufen oder die mich belasten. So ein konkretes Beispiel, ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Situationen der Überforderung auch einfach mit der Vielfalt an Themen und mit der Unsicherheit, die uns umgeben hat. Und ich habe es im Abteilungsmeeting transparent gemacht. Und ich habe den Leuten gesagt, hey, mir geht es gerade nicht gut. Und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehe. Ich muss mich jetzt mal rausnehmen. Und ich glaube, das ist so dieser Aspekt Vorbildfunktion, um diese Sicherheit zu geben, also dass es okay ist, solche Sachen zu teilen. Und der zweite Aspekt, der da, glaube ich, ganz wichtig ist, so dieses von der Verhaltensweise her, was ich eigentlich will, ist so eine Speak-out-Kultur, dass Personen sagen, oder dass es okay ist, dass ich sage, hey, ich glaube, das läuft gerade nicht oder das passt mir gerade nicht so gut. Mein Gefühl ist, das steckt in vielen Fällen dahinter und hat man diese Kultur. Und jetzt bei uns im Team beispielsweise ist schon so, dass wir immer sehr viel Konsens haben und die Personen, ich würde sagen, eher eine Tendenz haben zu, ja cool, lass es so ausprobieren und so produktive Reibereien eigentlich eher bewusst erzeugt werden müssen. Und eine Kollegin hat jetzt was super Spannendes eingebracht. Die hat neu angefangen, hat es beobachtet und hat gesagt, hey, lasst uns doch mal, wenn den Personen hier das schwerfällt oder wenn das Konfliktverhalten eher auf Konsens gestimmt ist, anstatt auf, wir müssen jetzt das machen, lasst uns doch in Meetings oder in Workshops oder sowas die fiktive Rolle, du hast selber gesagt, des Advocati Diabolos einführen. Und dann hat eine Person dediziert die Rolle, alles zu kritisieren und an allem zu nörgeln, damit man in dieses Mindset reinkommt mit, ah ja, haben wir das schon berücksichtigt oder das berücksichtigt, ohne dass es auf einmal auf einer Beziehungsebene ein Problem mit einer Person gibt. Genau, das fand ich einen total spannenden Aspekt, wo wir ausprobieren, funktioniert das für uns.
Ja, mega, gerade wenn du sagst, wir müssen produktive Reibereien anleiten, das fand ich sehr schön.
Aber ich glaube, hinter dieser psychologischen Sicherheit bei uns steht so einerseits dieses, kann ich wirklich eine authentische Form von mir sein und kann ich hier auch sein, wie ich zu Hause bin beispielsweise oder in einem Umfeld an Personen, wo ich mich wohlfühle. Und das Zweite ist so dieses, habe ich diese Speak-out-Kultur, also ist es okay und wird es belohnt, wenn ich Dinge adressiere, wo ich gerade sehe, hey, passt gerade.
Ja, genau. Also wird es belohnt auch. Also wird es gesehen. Thema, also da sind wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit, was für uns ja ureigens als Menschen auch wichtig ist, eine Selbstwirksamkeit zu spüren, weil egal, was ich mache. Lieber Christian, Mensch, ganz wunderbar. Ich habe schon wieder ganz viel mitgeschrieben. Ich habe so ein paar Aha-Erlebnisse, zum Beispiel das Thema Subkultur, dass das total gut ist, eine Subkultur in der Unternehmenskultur zu haben und so ein paar andere Sachen mir mitgeschrieben. Also hab vielen, vielen Dank für das Interview.
Danke dir, Brigitte. Alles Gute.
Und wer sich noch interessiert für das Thema Unternehmertum, Learning oder Entrepreneurship, kommt gerne auf Christian zu. Ich verlinke ihn natürlich in den Shownotes. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Punkte habt, wo ihr sagt, oh, da könntet ihr nochmal anders reingehen, dann gebt uns gerne in den Kommentaren Bescheid oder gebt uns natürlich total gerne da eure 5 Sterne, weil ihr findet das einfach super, was wir hier besprochen haben. Also wir freuen uns auf jedes Feedback und von daher herzlichen Dank und schönen Tag noch.